Gebet gehört in Kirchen und Gemeinden einfach dazu. Wir haben es ja gerade eben gemeinsam getan und ich denke, hoffe und wünsche, es war nicht das erste und auch nicht das letzte Mal diese Woche, dass wir beten. Gebet kommt bei uns Christen ganz schön häufig vor, oder? Aber was ist das eigentlich? Warum tun wir es überhaupt? Wie betet man richtig? Und warum werden manche Gebete nicht erhört? Die meisten dieser Fragen stellen wir uns wahrscheinlich nicht. Weil Beten ist ja einfach so selbstverständlich, das gehört dazu. Jeder hat so seine eigene Art zu beten gelernt. In der Regel, in der Gemeinde, in der Kirche, vielleicht in unserer Familie. Wenn wir aus den großen Volkskirchen kommen, dann sind wir gewohnt, dass wir vorformulierte, also dass wir Gebete beten, die irgendwo aufgeschrieben stehen oder die jemand anderes schon mal gebetet hat. Wenn wir aus der Freikirche kommen, dann gibt es gefühlt nur freie Gebete. Und wenn wir aus einer Familie kommen, wo niemand vorher irgendwas mit dem Glauben zu tun hat, dann kennen wir vielleicht bestenfalls so ein Nachtgebet für kleine Kinder oder so. Solange wir nicht mit Christen aus einer anderen Prägung beten, müssen wir unsere eigene Tradition ja auch nicht hinterfragen. Wir machen das, was wir immer gemacht haben und das ist schon so richtig. Aber was, wenn jemand dazukommt, der es bisher anders gemacht hat? Oder was, wenn jemand dazukommt, der bisher noch nie gebetet hat? Der hat lauter Fragen da dran und sagt, warum macht ihr das so? Kann man das nicht auch anders machen? Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste ist, wir halten krampfhaft an dem fest, was wir kennen und sagen, nein, das ist richtig, ich mache nichts anderes. Oder wir begeben uns auf eine Entdeckungsreise zum Gebet. Und ich weiß, ihr gehört alle zu Letzteren, deswegen seid ihr hier, denn genau das werden wir jetzt tun, eine Entdeckungsreise zum Gebet machen. Und da fangen wir bei der einfachsten und naheliegendsten Frage an, nämlich, was ist Gebet? Notnagel, Tradition oder doch vielleicht mehr? Gebet kann man ganz unterschiedlich sehen, aber wenn wir statistisch rangehen, die meisten Menschen in Deutschland beten, wenn eine Notsituation da ist. Deshalb war das auch in der Vergangenheit so, dass gerade in Kriegs- oder Notsituationen die Kirchen voll waren und ansonsten, naja, eher nicht so. Dazu passend gibt es ja auch den Ausspruch, Not lehrt Beten. Ist Gebet als Notnagel also die eigentliche Idee hinter dem Gespräch mit Gott? Ich denke nicht. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, Gebet ist Beziehung mit Gott. Und zwar nicht nur mit Worten. Beten ist nichts, was wir tun, sondern in Beziehung mit Gott stehen und dabei ehrlich sein. Zu dem, was wir Gebet nennen, gehören Bittgebete dazu für uns selbst oder für andere. Da gehört Sündenbekenntnis dazu, da gehört Anbetung, Lobpreis, Dank und auch, dass Gott uns antwortet. Das ist keine Einbahnstraße. Gebet ist direkte Gemeinschaft mit Gott. Das kann laut oder leise sein, das kann alleine oder eben zusammen. Die Bibel versteht unter Gebet keine Art Zauberei. Also wir sagen jetzt bestimmte Zauberformeln und dann passiert irgendwas ganz Tolles. Gebet ist auch keine Manipulation Gottes, also wie so ein Münzautomat. Ich werfe einen Taler in Gebet rein und unten kommt ein Kaugummi raus. Die Bibel versteht Gebet aber auch nicht als Meditation. Ich fokussiere mich mal auf irgendwas, sondern Gebet ist Kommunikation, miteinander reden. In der Bibel ist Gebet auch nie durch einen Vermittler, sondern das findet immer direkt statt. Die Menschen gehen nicht zu einem Engel und sagen, richte mal eine Botschaft an Gott aus. Gebet ist direkte Gemeinschaft. Und Gebet beinhaltet alle Facetten unseres Lebens. Wir sollen teilen, was in unserem Herz ist. Und dementsprechend gibt es jetzt auch keine unfrommen Gebete. Unser Leben beinhaltet nun mal positive wie negative Dinge. Und deswegen kann ein Gebet auch Wunsch, Bitte, Trauer, Entschuldigung, Liebe, Bewunderung, Dankbarkeit und Wertschätzung ausdrücken. Wir dürfen das, was in unserem Herzen ist, sei es Freude, Hoffnung, Ängste, egal was, mit Gott teilen. Das ist Gebet. Im ersten Buch Mose 4, Vers 26 lesen wir zum ersten Mal vom Gebet und da heißt es, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Die ersten Gebete, die mit Wortlaut aufgezeichnet sind, kommen von Abraham. Das Wort beten wurde aber erst später verwendet. Was ist also Gebet? Gebet ist vielfältig und es kommt schon früh in der Bibel vor. Ich würde es Beziehungspflege auf höchster Ebene nennen. Denn wie jede andere Beziehung lebt auch unsere Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu Gott, davon, dass wir miteinander kommunizieren. Also, dass wir uns gegenseitig zuhören und dass wir uns gegenseitig von dem erzählen, was uns bewegt, was bei uns gerade so vor sich geht. Kommen wir zur nächsten Frage. Warum sollten wir beten? Naja, weil wir Christen sind. Okay, weiter, nächste Frage. Natürlich nicht, so einfach ist es nicht. Warum sollten wir beten? Habt ihr euch das mal gefragt? Warum sollen Christen beten? Ich muss zuallererst mit einem Missverständnis aufräumen. Wir beten nicht, weil Gott was nicht weiß, was wir ihm sagen müssten. Also Gott hat keine Wissenslücke, die wir füllen müssen. So, der weiß nicht, was ich brauche, also sage ich es ihm. Darum geht es bei Gebet nicht. Die Bibel sagt uns, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wir füllen also keine Wissenslücke bei Gott. Und deshalb macht es auch nichts, wenn wir in einem Gebet nicht perfekt formulieren oder wenn wir nicht alle Details nennen. Gott muss nicht wissen, wessen Cousin wer gewesen ist. Es reicht, wenn wir ihm das gerade hinhalten, was hier drin ist und für wen wir beten wollen. Warum sollten wir also stattdessen beten, wenn es nicht darum geht, dass Gott was nicht weiß? Gott möchte, dass wir beten, um ihm unser Vertrauen auszudrücken. Wenn wir ernst gemeint beten, dann halten wir ihm ja das, wer wir sind und was uns wichtig ist, hin. Daher kommt aber auch alles, was in unserem Kopf, in unserem Herz ist, im Gebet vor. Das muss vorkommen, weil Gott will ja wissen, was in uns vorgeht. Mit den ersten Worten des Gebets, das Jesus seine Jünger lehrt, da heißt es, Vater unser, der du bist im Himmel, erkennen wir einmal unsere Abhängigkeit von Gott, dem liebenden Vater, an, aber wir erkennen auch seine Allmacht an, der du bist im Himmel. Das zeigt also einmal, dass wir davon ausgehen, dass Gott unser liebender Vater ist, der unser Bestes will und dass er auch all das umsetzen kann, was er sich vornimmt, denn er ist im Himmel, er ist derjenige, der über allem steht und alles kann. Der erste Grund, warum wir beten, ist also, dass wir ihm unser Vertrauen ausdrücken. Gott will aber nicht nur, dass wir ihm vertrauen. Er will auch, dass wir ihn lieben und Gemeinschaft mit ihm haben. Er will, dass wir unser Leben, unser Herz, all das, was uns berührt, was uns bewegt, was uns wirklich antreibt, mit ihm teilen. Und das ist auch der zweite Grund, weshalb wir beten sollen. Wir teilen, wir pflegen unsere Beziehung mit ihm. Der dritte Grund, weshalb Gebet wichtig ist und warum wir beten sollen, ist, dass wir die Möglichkeit bekommen, an Gottes Reich mitzuwirken. Gott möchte, dass wir sein Herzensanliegen zu unserem machen, dass uns wichtig wird, was ihm wichtig ist, dass uns antreibt, was ihn antreibt, und damit dürfen wir einen Teil dazu beitragen. Wir dürfen dabei sein, wenn Gott seine Pläne in die Tat umsetzt, wenn er die Schöpfung wiederherstellt, wenn er Menschen zu sich ruft. Wir sollten also beten, weil Gott will, dass wir ihm vertrauen, damit wir unsere Beziehung zu ihm pflegen und damit wir an seinem Plan mitarbeiten können. Wie sollten wir beten oder wie betet man richtig? Bei uns im Studium hing hinten an der Wand so eine Erklärung zum Gebet. Es ist nicht böse gemeint, aber ich fand es recht unterhaltsam. Da wurde aufgeführt, in welchen Formen man beten kann. Und dann wurden so Begriffe eingeführt wie Flat Screen, also großer Bildschirm, kleiner Bildschirm, haltende Hände, gefaltete Hände. Man führt auf, wie Menschen beten. Und das Interessante ist, die Uni war international. Menschen, die international beten, tun es in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Und das Tolle ist, in der Bibel sehen wir auch, da gibt es keine Anleitung, wo steht, du musst dich da hinsetzen und dieses und jenes machen. Gott gibt uns keine Form vor. Es gibt nicht die richtige Form zu beten. Wenn wir ins Neue Testament reingucken, dann sehen wir, dass die Nachfolger von Jesus zum Teil Gebete aus dem Alten Testament aufgegriffen haben. Also, dass sie Psalmen gebetet haben. Aber sie haben auch eigene Gebete formuliert. Manchmal haben sie laut gesprochen. Manchmal ist in der Bibel auch davon die Rede, dass jemand so leise gesprochen hat, dass die Leute drumherum das nicht mitbekommen haben. Also es gibt das leise und das laute Gebet. Gott ist nicht die Form wichtig. Aber die Bibel macht deutlich, Gott ist die Haltung wichtig, mit der wir beten, die Einstellung. Die Bibel warnt uns davor, öffentlich zu beten, um fromm zu wirken. Da ist explizit die Rede davon, wenn du einer fromm machen willst, bitte geh lieber in dein eigenes Kämmerchen, wo es keiner mitkriegt, weil Gebet ist du und Gott. Stattdessen sollen wir uns bewusst machen, wer wir sind und wer Gott ist. Ich rufe uns wieder das Vaterunser ins Gedächtnis. Vaterunser, der du bist im Himmel. Damit sage ich, ich weiß, wer Gott ist. Und wenn ich den Spiegel rumdrehe, der du bist im Himmel, ich bin nicht im Himmel. Ich bin nicht der große Vater, ich bin nicht der große Macher. Ich bin ein Mensch, ich bin ein geliebtes Kind. Die richtige Haltung besteht aus Demut und Vertrauen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht einen dieser beiden Pole überbewerten. Wenn wir nur Demut im Kopf haben, dann denken wir vielleicht die ganze Zeit darüber, dass Gott allmächtig ist, dass Gott der Große ist und dass ich schuldig, sündig, klein und unbedeutend bin. Und bis zum gewissen Maß stimmt das auch. Aber wenn ich mich nur darauf fokussiere, vergesse ich, dass Gott nicht nur der Allmächtige, sondern auch mein liebender Vater ist. Wenn ich aber das überbetone, dann stehe ich in der Gefahr, dass Gott mein Kumpel wird. Und auch wenn es heißt, dass Jesus unser Freund ist, sollten wir nie den Respekt vor ihm verlieren, denn er ist Gott. Darüber hinaus fordert Jesus uns auf, anhaltend zu beten. Und die Beispiele, die er im Neuen Testament nennt, die sind fast schon frech. Also da nimmt er Beispiele, wo Menschen unverschämt bitten, wo sie nerven. Und Gott möchte, dass wir das, was uns so wichtig ist, was uns so auf dem Herzen liegt, dass wir dranbleiben, dass wir ihn anhaltend bitten, dass wir ihn immer wieder bitten und dass wir ihn nerven damit. Uns muss aber bewusst sein, das ist kein Knopf, womit wir Gott zwingen können, dass er dann auch tut, was wir wollen. Er bleibt Gott und wir bleiben Menschen. Er ist derjenige, der entscheidet. Wir sind diejenigen, die ihm dienen und nachfolgen. Gott hört und handelt nach seinem Willen. Und unsere Haltung sollte immer das widerspiegeln, was im Vaterunser steht. Dein Wille geschehe. Das ist die Grundhaltung. Wie ist es jetzt mit konkreten Worten? Ganz viele Menschen, habe ich eingangs schon gesagt, sind gewohnt, beim Beten vorformulierte Gebete zu nutzen. Also zum Beispiel das Vaterunser. Ist das ausreichend? Naja, wenn Jesus auf die Frage, wie wir beten sollen, uns das Vaterunser gibt, dann würde ich sagen, ist das ein richtig guter Start. Da können wir richtig gut lernen zu beten und auch anfangen, genau das zu beten. Aber es ist eben nur ein Beispiel. Denn wenn wir uns vor Augen halten, dass Gebet keine Tradition, keine Pflichterfüllung oder irgendein Teil von Religion ist, sondern Beziehungspflege, dann gehören unsere eigenen Worte auch dazu. Stellt euch mal vor, die Gespräche zwischen Caro und mir würden folgendermaßen aussehen. Wir sitzen zusammen abends am Küchentisch und ich hole ein Zettelchen raus und sage, ich habe heute mal was vorbereitet, das trage ich dir jetzt vor. Dann trage ich ihr vor, was ich mir aufgeschrieben habe und damit endet unsere Kommunikation. Ich glaube, das wäre seltsam. Ich denke, die meisten von euch auch ohne Ausbildung würden sagen, ihr solltet mal zum Paarberater gehen. Gott möchte unser Herz, er möchte, was hier drin ist. Und da sind vorformulierte Gebete ein super Anfang. Und es gibt auch Zeiten, wo wir keine Worte für das finden, was hier drin ist. Und dann ist es ganz toll, dass wir die Bibel und andere vorformulierte Gebete nutzen können. Aber sie dürfen und sollen ergänzt werden durch das, was wir selber ausdrücken, was in uns drin ist. Wie ist es mit bestimmten Formulierungen? Manche Christen fügen vors Amen ja noch im Namen Jesu an. Was bedeutet das? Ihr seht es hinter mir, Jesus sagt in Johannes 14, Vers 13, worum ihr dann in meinem Namen bittet werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Wenn man es drumherum liest und wenn man generell bei der Bibel ein bisschen drauf achtet, dann wird deutlich, hier geht es nicht um das Hinzufügen von Worten. Im Namen Jesu ist keine Zauberformel, die unsere Gebete wirksam macht. Also wenn wir sie weglassen, dann funktioniert es nicht, aber wenn wir es dazufügen, dann kommt es bei Gott an. Dazu passend ist auch in keinem einzigen Gebet im Neuen Testament, das übertragen wird, am Ende im Namen Jesu zu finden. Ich meine, wenn das wirklich so funktioniert hätte, dann hätte doch Petrus und Co. das so machen müssen. Hat aber keiner gemacht. Im Namen von jemand zu handeln bedeutet, dass eine andere Person uns befugt, in ihrer Vollmacht zu handeln. Im Namen Jesu bedeutet also, dass wir durch seine Bevollmächtigung zu Gott sprechen. Was das genau bedeutet, da komme ich gleich nochmal drauf. Im Namen von Jesus kann aber auch bedeuten, dass wir in der Art und Weise, die seine ganze Person und seinen Charakter und seinen Willen widerspiegeln, beten. Denn im Namen von jemand zu reden, bedeutete in der Antike, dass ich im Auftrag handle. Ich sage, ich tue etwas im Auftrag von. Das bedeutet aber auch, ich soll genau das tun, was derjenige mir aufgetragen hat. Und ich soll es auch in der Art und Weise tun, die er mir aufgetragen hat. Das Beten im Namen Jesu ist also ein Beten in einer Herzenshaltung, die sich auf Jesus ausrichtet. Das heißt, ich möchte in dem Bewusstsein beten, dass Jesus derjenige ist, der mir die Möglichkeit gibt, zu Gott zu reden. Und in seiner Vollmacht möchte ich beten. Das bedeutet aber auch, ich will so beten, wie er es will, was seinen Willen entspricht. Ich möchte mich von ihm lenken lassen und nicht ich gebe ihm vor, was er zu tun hat. Wir haben also bei der Frage, wie man beten soll, gesehen, dass es nicht auf eine konkrete Form oder Formulierung ankommt, sondern auf meine innere Einstellung und Herzenshaltung. Kommen wir zur nächsten Frage. Zu wem sollten wir eigentlich beten? Ich meine, als Christen haben wir drei Optionen. Das erste Bild ist stellvertretend für Gott, den Vater. Da kommt gerade der verlorene Sohn zurück und der Vater nimmt ihn in die Arme auf. Dann haben wir noch Jesus. Und dann den Heiligen Geist. Sollte man zu allen dreien beten, gleichzeitig oder nur zu einem? Oder gibt es bestimmte Zeiten, wann wir wie zu wem beten müssen? Wenn wir ins Neue Testament reingucken, wird am häufigsten zu Gott, dem Vater, gebetet. Also Vater unser, gutes Beispiel. Allerdings müssen wir aufpassen, denn viele Gebete, die im Neuen Testament übertragen sind, sind Gebete Jesu. Und es macht keinen Sinn, dass er zu sich selber betet. Sondern logischerweise betet Jesus zu Gott, dem Vater. Und die ersten Christen scheinen auch zu Jesus gebetet zu haben. Sie waren dafür bekannt, dass sie den Namen Jesu angerufen haben. Das kann man nachlesen. Und obwohl keine Gebete zum Heiligen Geist übertragen sind, scheint auch nichts dagegen zu sprechen, zu ihm zu beten. Warum? Er ist genauso Gott wie Jesus und der Vater. Aber es gibt auch keine bestimmte Regel, wann wir zu wem wie beten sollen. Denn sie sind vom Wesen her gleich. Und wie schon bei der vorherigen Frage deutlich wurde, kommt es nicht auf die Form oder Formulierung an, sondern auf unsere Einstellung und die Beziehung zu Gott. Was wir aber über den Heiligen Geist wissen, ist Folgendes. Paulus sagt in Römer 8, Vers 26 bis 27, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wir wissen noch nicht mal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Diese Verse bedeuten nicht, dass der Heilige Geist stellvertretend für uns betet und wir uns unser Gebet schenken können. Diese Verse bedeuten, dass er Anteil nimmt und dass er unsere Gebete wirksam macht, dass er sie in der Art und Weise zu Gott bringt, dass sie ankommen, dass sie in der richtigen Art ankommen. Er wohnt ja in uns, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und deswegen weiß er auch ganz genau, was in unseren Herzen vorgeht. Und er kann viel besser zum Ausdruck bringen, wie wir, weil wir sind oft begrenzt auf Worte und manche Dinge kann man mit Worten gar nicht ausdrücken. Und dann dürfen wir wissen, dass der Heilige Geist das genau so an Gott weitergibt, wie es richtig ist. Wir dürfen also zu jeder Person Gottes beten, denn sie sind alle eins. Aber gleichzeitig gibt es auch keine Regel, wann wir wie zu wem beten müssen. Kommen wir zur letzten Frage für heute. Wie wirkt Gebet? Kurz gefasst, Gebet verändert die Handlung Gottes. Oder einfacher ausgedrückt, wir bitten und Gott antwortet. Jesus sagt uns in Lukas 11, Verse 9 bis 10, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Jesus stellt hier sehr deutlich einen Zusammenhang zwischen unserem Bitten und Gottes Antworten. Das hängt zusammen, das ist miteinander verknüpft. Die Frage an uns ist, glauben wir das, wenn wir beten? Ich bin ehrlich, ich glaube, ich würde öfter beten und direkter beten, wenn ich das zu 100% glauben würde und würde nicht so häufig probieren, meine Probleme selber anzugehen. Und ohne euch zu nahe zu treten, ich bin nicht der Einzige hier. Wenn wir das nicht glauben, dann beten wir weniger, weil wir der Meinung sind, dass es doch gar nicht so viel bringt. Und dann ist das ein Punkt, wo wir an der Beziehung zu Gott und an unserem Vertrauen zu ihm arbeiten dürfen. Wo wir uns viel mehr darauf konzentrieren dürfen, wer er wirklich ist und was er tut. Und dass er wirklich mein Bestes im Sinn hat und ich ihm da vertrauen darf. Darüber hinaus ist die einzige Möglichkeit, warum wir überhaupt beten können und dürfen, die Verbindung zu Jesus Christus. Weil wir sündig sind und Gott heilig ist, haben wir eigentlich keine Möglichkeit, in seine Gegenwart zu kommen. Auch als Christen sind wir jede Sekunde von seiner Gnade abhängig. Danach sind wir nicht perfekt. Die einzigen Gebete, auf denen eine Zusage liegt, die in der Bibel vorkommt, sind Gebete, die aus der Verbindung zu Jesus Christus entspringen. Er ist unser Mittler und unsere Verbindung zu Gott. Und das war auch schon im Alten Testament so. Die Gesetze, der Tempel, die Priester, die Opfer, all das war in der Vorausschau auf das, was Jesus tun würde. Und die Menschen im Alten Testament sind errettet worden, auf der Grundlage dessen, was Jesus später getan hat. Durch seinen Sieg am Kreuz hat er einen Zugang für uns zur Gegenwart Gottes geschaffen. Und wenn wir das für uns persönlich angenommen haben, dann kommen wir nicht mehr als Besucher oder Fremde in seine Gegenwart, sondern dann sind wir Menschen, die in den Tempel hineingehören. Gebet bewegt also tatsächlich Gottes großen, starken Arm. Aber wir haben nur ein Recht darauf, mit ihm direkt zu kommunizieren, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind. Trotzdem gibt es aber doch recht viele Gebete, die irgendwie nicht erhört werden. Was ist mit denen? Wenn wir beten oder wenn wir mit Gott zu tun haben, dann muss uns bewusst sein, er ist der Schöpfer und ich bin sein Geschöpf. Das bedeutet, dass es definitiv Dinge gibt, die ich nicht verstehen kann und die mich und mein Denken übersteigen. Abgesehen davon haben wir auch kein Recht darauf, von Gott was einzufordern. Er ist uns nichts schuldig. Darüber hinaus werden aber auch manche Gebet unerhört bleiben, weil wir nicht immer wissen, was das Beste ist oder weil wir Gottes Willen gar nicht kennen. Wir denken, dass eine bestimmte Lösung dran ist und richtig ist und haben dafür gar nicht den großen ganzen Blick, den Gott hat, der dann vielleicht sagt, nee, das ist nicht dran, das ist nicht das Beste. Und das kann sogar beinhalten, dass wir manchmal Dinge aushalten müssen und dass schreckliche Dinge passieren. Das heißt aber nicht, dass Gott uns Leid zufügt oder dass Leid plötzlich gut oder das Beste ist. Leid bleibt Leid und schrecklich. Das ist ein Feind Gottes. Aber gerade im Leid dürfen wir wissen, dass Gott uns nicht verlassen hat. Denn ganz ehrlich, wenn wir in die Bibel reingucken, stehen wir in einer guten Gesellschaft, wenn unsere Gebete nicht immer so erhört werden, wie wir es wollen. Selbst Jesus und Paulus haben nicht jedes Gebet erhört bekommen. Und deswegen dürfen wir auch wissen, dass wenn unsere Gebete nicht erhört werden, muss das nicht sein, dass wir was falsch gemacht haben. Die Herausforderung an uns ist, wenn Gebet dauerhaft nicht erhört wird, dass wir dranbleiben, dass wir weiterhin unser Vertrauen auf ihn werfen, weil er nach wie vor unser Bestes will. Und dass wir weiterhin unsere Sorgen auf ihn werfen in dem Wissen, dass er für uns sorgen wird. Zum Abschluss habe ich noch einen Gedanken, den ich mit euch teilen will, wenn einem das mit dem Beten schwerfällt. Es gibt Phasen, da hat man keine Lust zu beten. Da fällt einem das echt schwer. Man steckt in Situationen drin, wo man nicht mit Gott reden will, nicht kann. Manchmal ist es mühsam, am Gebet dran zu bleiben. Das Tolle an Gott ist, und das sehen wir in den Psalmen in der Bibel, er hält das aus. Wir dürfen ihm das sagen. Wir müssen nicht irgendwie auf perfektes Grinsegesicht machen bei Gott, sondern wir dürfen und sollen ehrlich sein. Und je mehr ich nicht versuche, mich zu verstellen, sondern ihm wirklich alles sage, was in mir drin ist, umso leichter fällt es mir auch, mit ihm im Gespräch zu sein, wenn ich sagen kann, ich will jetzt gerade nicht mit dir reden. Ich bin gerade beleidigt. Ich finde das, was du gemacht hast, doof. Gott hält das aus und er verurteilt uns dafür nicht, sondern das ist Gebetsleben echt und tief. Ich fasse zusammen. Wir haben gesehen, dass Gebet vor allem Beziehungspflege ist. Gott will, dass wir durch unsere Gebete unser Vertrauen ausdrücken, dass wir mit ihm unser Leben teilen und dass wir an seinem Reich mitbauen. Er will von uns keine bestimmten Formen oder Formulierungen, sondern eine Haltung, die ihn kennt, die in einer Beziehung zu ihm steht und die ehrlich und authentisch ist. Durch die Verbindung zu Jesus dürfen wir wissen, dass Gott uns hört und ernst nimmt. Aber weil er Gott ist, entscheidet er, wie er auf welche Gebete reagiert oder eben auch nicht. Und selbst wenn unsere Gebete nicht erhört werden, dann dürfen wir wissen, dass er unser Bestes will und uns weiterhin versorgt. Ich gebe euch jetzt einen Moment im Stillen, wo ihr überlegen könnt, was ihr gerade alles gehört habt. Und geht ruhig ins Gespräch mit Gott und legt ihm das hin, was vielleicht neu war, herausfordernd oder auch bestätigend. Ich bete am Abschluss daran. Herr Jesus Christus, danke, dass wir durch die Verbindung zu dir in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Danke, dass wir, dass du willst, dass wir mit dir eine Beziehung haben, die lebt, die echt ist, die tief ist. Danke, dass du so ein großer, allmächtiger Gott bist, der uns trotzdem liebt und der interessiert ist an unserem Leben, an dem, was in uns vorgeht und was uns bewegt. Ich danke dir, dass du von uns gebeten werden willst und dass du auch wirklich wirkst, dass du dich selber uns zur Verfügung stellst als die große, starke Hilfe, als derjenige, der alles bewegen kann. Du siehst jetzt jeden Einzelnen von uns, wo wir stehen, was uns bewegt, wo wir drüber nachdenken. Ich bitte dich, dass du jedem da begegnest, wo er oder sie es braucht. Amen.